Zündholz, der überschätzte Podcast. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. Ein Teil der Themen könnte Sie verunsichern oder vielleicht sogar auch Ihre Gefühle beleidigen.
Dieser Podcast wird dein Leben verändern. Und vor allem ab Minute 40 wird es richtig hart. Ich weiß noch nicht, ob wir heute bis Minute 40 kommen. Wir werden wahrscheinlich versuchen, uns kurz zu halten. Aber heute ist unsere Sonderfolge Populismus. Und ich glaube, das wird unheimlich spannend. Denn Marc hat jede Menge Material mitgebracht, um uns da mal zu erklären, was Populismus ist. Wie funktioniert er? Können wir ihn erlernen? Ne? Denn wir haben ja jetzt gelernt, dass die Wahlen mutmaßlich durch Populismus sehr stark, ja, was heißt mutmaßlich, wurde durch Populismus natürlich extrem stark beeinflusst. Aber ist Populismus eigentlich auch immer schlecht? Das ist eben auch so eine Frage. So, jetzt erstmal hallo Marc.
Hallo, grüße dich. Ein schöner Einstieg, weil in der Tat auch da ja natürlich schon wieder so eine Absolutheit drin war, die der Populismus natürlich auch immer wieder braucht. Denn er braucht ja auch immer wieder dieses Überzeichnete, um auch überhaupt in die Gehörgänge der Menschen zu kommen. Und deshalb ist das vielleicht auch schon ein guter Hinweis darauf, dass Populismus per se vielleicht gar nicht so schlecht ist. Denn wenn er die Menschen erreicht, und davon müssen wir ja leider ausgehen, das erreicht nicht mehr jeder heutzutage, Stichwort Bildungsniveau, Stichwort auch Social Media mit den geringen Aufmerksamkeitsspannen, dann muss man vielleicht einfach gucken, ne, im Sinne des alten Marketingspruchs, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Wie kriege ich es denn hin, dass der Fisch anbeißt?
Und wir haben ja auch schon ein paar Mal hier im Podcast besprochen, dass eben unter anderem Parteien wie die Grünen immer sehr faktisch daherkommen, ne, sehr, sehr rational. Und so Parteien wie die AfD eben sehr, sehr emotional und auch die CDU inzwischen extrem emotional. Also die Menschenmassen eben emotionalisiert, wodurch du die natürlich aktivierst. Und das hat eben Populismus so in sich, eben alle möglichen Themen erstmal extrem zu verknappen und zu emotionalisieren.
Genau, und ich würde auch sagen, dass Populismus per se auch erstmal nicht schlecht ist. Also von diesem Image muss man ihn mal befreien. Populismus ist eher eine Art Trägersystem, wenn man das mal so in Waffen sieht. Ja, also es ist so wie, da ist quasi eine Rakete und ja, es kommt eben darauf an, mit was bestücke ich denn diese Rakete? Die Rakete an sich sagt mir einfach nur, dass sie relativ zielgenau ins Ziel einschlagen wird, salopp gesagt. Aber was ist denn dann da drin? Und deshalb kann man, glaube ich, schon zwischen gutem und schlechtem Populismus unterscheiden. Es gibt ja auch viele Beispiele, die mit Populismus eigentlich ganz gut gearbeitet haben. Wenn man allein mal so auf europäischer Ebene guckt, Jörg Haider, die Älteren werden sich erinnern, in Österreich seinerzeit hat die FPÖ, also da die rechtsextreme Partei, ziemlich groß gemacht, ist ja dann bei einem Autounfall, glaube ich, ums Leben gekommen. Und der war ja auch ein perfekter Populist. Ja, der hat das ziemlich gut hinbekommen. Boris Johnson natürlich, klar. Geert Wilders jetzt in den Niederlanden, beziehungsweise auch Nigel Farage, jemand, der vielleicht nicht ganz so publik und bekannt ist, aber der im Zuge des Brexits in Großbritannien auch leider eine unrühmliche Rolle hatte. Er hat nämlich unter anderem die Leute durch Populismus dahin getrieben, dass sie für den Brexit gestimmt haben und dann aber 2-3 Tage später gesagt, ich erinnere mich gar nicht mehr an das, was ich gesagt habe, denn er hatte unter anderem gesagt, wenn wir aus der EU aussteigen, dann sind die 300 Millionen Euro, die wir dann jede Woche nach Europa überweisen, die kommen dann ins Gesundheitssystem. Und davon wollte er halt dann danach nichts mehr wissen. Also das zeigt halt auch, Populisten sind in der Hinsicht überhaupt nicht nachhaltig. Aber das ist halt auch nicht verwunderlich.
Ja, das kann man ja auch schon vom Wort ableiten. Populismus heißt ja im Grunde, du springst auf ein populäres Thema drauf. Und all diese Beispiele haben ja eigentlich gemeinsam, dass diese Leute extrem gelogen haben. Ne? Also Populismus nicht nur mit Überspitzung gearbeitet und mit Emotionalisierung, sondern echt hart gelogen. Und ich glaube, das ist auch das, woran die meisten denken bei dem Wort Populismus. Gefährliche Menschen, die dir falsche Dinge erzählen. Aber du kannst ja auch, wie du schon sagst, einen guten Populismus betreiben, indem du eben emotionalisierst und ein bisschen zuspitzt eben mit Wahrheiten.
Genau, also ich sage immer so, Populismus ist eigentlich in der Politik so Doping für das Streben nach Macht. Und das kannst du natürlich auf einer extrem negativen Seite machen, da ist dann vielleicht die Macht auch nicht so nachhaltig. Oder du kannst es versuchen, positiv zu machen, dass die Leute dich verstehen, dass sie vielleicht auch die Einfachheit akzeptieren, die du da auch dann kommunizierst. Da tun sich ja gerade zum Beispiel so Politiker wie Robert Habeck immer ziemlich schwer mit. Also er hat ja nicht umsonst in vielen, sag ich mal, Bereichen der Bevölkerung auch so ein bisschen das Image eines ja, Deutschlehrers oder Vertretungslehrers oder irgendwie so, ne, der das immer so ein bisschen sehr verkompliziert. Und ihm würde man manchmal wünschen, dass er wirklich etwas populistischer wird. Und das muss nicht negativ sein. Also es gibt eine schöne Bezeichnung von der Soziologin Karin Priester, die hat mal gesagt, dass Populismus eigentlich kein Substanz, sondern ein Relationsbegriff ist. Das heißt also, an sich hat Populismus kein eigenes Wertesystem. Er ist immer kontextabhängig. Was bedeutet, wenn ich etwas Positives habe, dann kann ich den Populismus nutzen, um damit kontextual entsprechend was Schönes, was Gutes, was Positives zu transportieren. Wenn ich das allerdings zerstörerisch mache, und da sind wir wieder bei diesem Waffensystem, dann geht das natürlich auch nach hinten los und dann ist natürlich die Zerstörung ungleich größer.
Wir haben ja auch ein richtig schönes Beispiel für ganz harten Populismus seitens der CDU aktuell. Also Deutschland ist ja sehr verwirrt, ob Herr Merz nicht vielleicht ein wenig Demenz hat. Ich habe die ganze Zeit überlegt, soll ich das so sagen oder bin ich damit angreifbar? Aber wenn wir überlegen, Ende letzten Jahres, wie hart die CDU Kampagnen gefahren hat gegen die Wärmepumpe, ne? Und hat dann ja auch das so weit getrieben, dass die Leute dachten, Habeck kommt vorbei und reißt denen die Ölheizung aus dem Keller raus, was ja gar nichts damit zu tun hatte. Ne? Also Ölheizungen verbieten hieß ja nicht, deine Ölheizung muss jetzt rausfliegen, sondern es wäre ganz gut, wenn du dir eine neue Heizung einbauen lässt, vielleicht an die Wärmepumpe denkst. Darum ging es ja eigentlich viel mehr. Und jetzt auf einmal sagt ja die CDU, letztes Jahr haben wir viel zu wenig Wärmepumpen verkauft.
Ja, das ist wirklich vom Saulus zum Paulus. Aber natürlich auch wieder eine Strategie dahinter, ne, weil er in dem Sinne auch da das Wasser abgraben möchte. Das zeigt im Übrigen auch, und das ist auch so ein schöner Begriff im Rahmen von Populismus, Populismus ist ein Chamäleon. Also du kannst dieses Phänomen, dieses, sag ich mal, inhaltslose Wesen namens Populismus eigentlich auf vieles übertragen. Und so wie er jetzt dann eben gestern so, heute so sagt, ist das eigentlich ein Phänomen, was bei Populisten gar nicht so unüblich ist. Was man aber so zum Wesen des Populismus sagen kann, sind so ein paar Merkmale, die eigentlich alle Populisten mehr oder weniger miteinander ja gleich haben. Und deshalb muss man natürlich bei einigen, wenn wir uns jetzt gleich diese Charaktermerkmale anschauen, mal überlegen, ist das ein reiner Populismus, der da betrieben wird? Ja, also zum Beispiel bei einem Herrn Merz. Oder ist das im Vergleich zu einem Trump zum Beispiel noch eine harmlosere Variante? Obwohl da in der Tat mittlerweile die Grenzen doch etwas fließender sind. Aber es ist schon teilweise verwunderlich, wie kommuniziert wird. Da ist zum einen natürlich immer diese Anti-Establishment-Rhetorik. Also selbst ein Trump schafft es ja, den Leuten einzureden, dass er einer von ihnen ist. Er, der mehrfache Millionär, Milliardär, der dann doch irgendwie so tut, als wäre er quasi den Arbeitern in den Rostbelts, also in diesen Rostgürteln rund um ehemalige Industriehochburgen, dass er denen sehr verbunden ist. Ja. Und das ist schon perfide, klappt ja auch ganz gut jetzt aktuell mit der CDU. Ne. Bei der letzten EU-Wahl wurden die komischerweise von Arbeitern gewählt und von Leuten, die geringe Einkommen haben. Die werden nie von der CDU vertreten werden, aber komischerweise schafft es der Populismus der CDU, dass diese Leute sich angesprochen fühlen.
Weil Merz ja auch unter anderem, als das mit den Landwirtsprotesten war, dann im Sauerland aufgetreten ist. Ne. So von wegen, ich bin einer von euch aus dem Sauerland.
Genau. Also da passt das auch mit diesem Volk versus Eliten, auch immer so ein beliebtes Thema bei Populisten. Er ist quasi jemand, der da als Volkstribun auftritt für die Bauern und gegen die Eliten in Berlin, die da entsprechend sich über die Bauern hermachen oder ihnen entsprechend auch jetzt die Gelder wegnehmen wollen. Dabei war es eben genau die CDU, die das über viele Jahrzehnte gemacht hat. Aber genau das sind die Merkmale. Dann direkte Kommunikation, natürlich von der AfD besonders beliebt, die sozialen Medien, die ja angeblich ja den direkten Draht zum Volk haben und damit natürlich auch so ein bisschen den Gatekeeper des Journalisten umschiffen. Also sie können quasi 1:1 ihre Botschaft platzieren und müssen nicht mehr darauf warten, weil ich meine, abgesehen davon, dass Journalisten ja eh in der Welt der AfD alle linksgrün versifft sind, ne, und dementsprechend sicherlich auch das nicht so darstellen, wie die AfD das will. Und ja, und so kann man dann entsprechend sich in die sozialen Medien begeben. Und das hat im Übrigen auch die AfD schon seinerzeit, als sie gegründet wurde. Und sie wurde ja im Februar 2013 gegründet. Und wenn man sich mal anguckt, wie extrem damals die AfD innerhalb kürzester Zeit auf Facebook hochging, was die Followerzahlen angeht. Das war also wirklich erstaunlich. Im März war sie noch quasi von den Parteien, die damals so im Rennen waren, so auf dem zweitletzten Platz. Damals gab es noch die Piraten, die waren natürlich ganz weit oben. Aber schon im Juni, also 3-4 Monate später, hatte die AfD quasi den zweiten Platz unter diesen damals vorhandenen Parteien erreicht. Und seitdem ging das ja immer höher. Und das ist nicht verwunderlich, weil sie genau immer schon angetreten ist mit, wir müssen das gesamte System verändern, denn auch die klassischen Medien gehören zu diesem System und wir müssen halt uns gegen dieses System auflehnen. Und deshalb brauchen wir diese sogenannten alternativen Fakten in den alternativen Medien.
Wobei ich heutzutage behaupten würde, brauchst auch die alternativen Medien nicht mehr, weil die anderen Medien, die mit den alternativen Medien konkurrieren, ja inzwischen auch immer schneller arbeiten und auch sehr reißerisch unterwegs sind, ja fast den Populismus 1:1 übertragen, um eben Klickzahlen zu erzeugen.
Absolut. Das ist aber in meinen Augen eben der große Fehler, den sie tun. Sie kopieren nur etwas. Sie wenden diesen Populismus nicht tatsächlich an. Denn da kommen wir nachher noch zu, wie können wir im Prinzip da auch gegen vorgehen.
Und passiver Populismus.
Ja, genau. Ja, so ist es. Also es gibt aktiver und passiver Populismus, ganz genau. Also so will ich das jedenfalls beschreiben. Und wir sprechen ja auch gleich noch über das Buch Triggerpunkte von Steffen Mau. Das ist ja auch relativ bekannt geworden. Es war ja eigentlich nur eine wissenschaftliche Arbeit von Soziologen, die wollten da entsprechend Deutschland vermessen und mal den Puls fühlen in Sachen, ne, wie zerstritten sind denn die Lager eigentlich. Und die haben herausgefunden, so zerstritten ist Deutschland gar nicht, aber es gibt eben gewisse Arenen, so nennen sie das, da sind eben diese Triggerpunkte und die werden natürlich ausgewalzt. Ne? Und das passt auch zum nächsten Merkmal vom Populismus. Wir haben es immer mit vereinfachten Lösungen zu tun, also mit vermeintlich vereinfachten. Es geht immer darum, schnell etwas zu versprechen und natürlich möglichst drastische Maßnahmen, weil durch die Geschwindigkeit kriegst du quasi nur hin, wenn du so drastisch bist. So ist zumindest die Erzählung des Populismus. Da hat ja auch die CDU in vielerlei Hinsicht extreme Beispiele in letzter Zeit gebracht. Ich erinnere nur an die Zahnarztaussage von Friedrich Merz. Wir entsprechend Ärztetermine kriegen, wenn wir denn dann die Ausländer mal alle raushauen hier aus Deutschland.
Ja, oder eben auch Jens Spahn, der komplett die Migration stoppen will. Das finde ich ja noch viel, viel härter.
Absolut, absolut. Und genau deshalb sage ich ja auch inzwischen, dass die CDU nicht mehr eine rechte, sondern mindestens eine rechtsradikale Partei ist, weil in dieser Radikalität, in dieser Absolutheit eben entsprechend mittlerweile eine völlig neue Qualität von Konservativismus aufgekommen ist. In der Vergangenheit war Konservativismus ja eher so ein bisschen, man will bewahren, man ist zwar irgendwie auf eine gewisse Nationalität stolz oder mit diesem Patriotismus, aber man geht nicht mit dieser Keule durchs Land. Das hat sich inzwischen geändert und das ist auch ein weiteres Merkmal vom Populismus, dieser Nationalismus und diese Identitätspolitik. Also ich betone, dass ich kulturell eben ein sehr eigenes Volk bin. Ich habe eine gewisse nationale Souveränität, die ich auch entsprechend gegenüber Ausländern oder gegen Migranten dann auch verteidigen muss. Und sowieso die Globalisierung, die EU und die Einwanderung, alles böse. Und deshalb kommt natürlich so ein Spahn und sagt, und jetzt machen wir die Schotten ganz dicht. Und deshalb wird zum Beispiel auch die AfD jetzt drüber nachdenken, den Dexit zu machen, also Deutschland aus der EU rauszuholen. Das sind genau alles diese Mechanismen, mit denen man eben versucht, diese einfachen Lösungen nach dem Motto, wenn wir jetzt raus sind, dann ist alles besser. Können wir mal nach Großbritannien gucken, da ist leider nicht alles besser geworden durch den Brexit.
Sollte uns allen bewusst sein. Hier fängt ja schon im Kleinen an, ne? Letztes Jahr im Sommer, meine ich, da gab es in Großbritannien auf einmal keine Tomaten mehr, weil hier keine drangekommen sind. Das gehört ja auch mit dazu. Ja.
Weiteres Merkmal natürlich der charismatische Führer. Also das war ja über viele Jahre auch so ein bisschen befürchtet worden, dass die Rechten irgendwann mal eine Figur haben, die eben nicht so tump und blöde daherkommt, sondern die ein bisschen weltgewandter ist, ne, und die auch, ich glaube, deshalb ist zum Beispiel auch eine Alice Weidel unter anderem der Kopf der AfD, weil sie natürlich so vom Äußeren her jetzt nicht so wie der klassische Nazi aussieht und sich da entsprechend natürlich auch ein bisschen auf dem Parkett bewegen kann. Ich glaube, auch eine Bankherkunft hat, also sprich in so einem bürgerlichen Milieu durchaus anschlussfähig ist. Aber natürlich mit einem Herrn Höcke jetzt, ne, der ist natürlich auch entsprechend, ja, vielleicht für diese Zielgruppe sehr charismatisch. Mit seinen durchstechenden Augen und seiner Art, sich da zu artikulieren. Also es ist leider jetzt das eingetreten, was man über viele Jahre befürchtet hat. Diese charismatische Führung ist da.
Also klar, wir finden jetzt Höcke alle auch irgendwie blöd, ne? Und würden jetzt sagen, wie charismatisch? Nein, der ist ganz schlimm. Aber ich muss auch sagen, in diesem Welt-TV-Duell zwischen ihm und dem Vogt ist Höcke besser rübergekommen. Ne? Der hat den Vogt ganz klein aussehen lassen, weil der Vogt so ein bisschen wie der kleine Streber daneben wirkte. Und der Höcke, der hat sich eigentlich ganz souverän da gegeben, auch mit seinen Gestiken, die er da hatte. Und durchaus schwierig jetzt.
Absolut. Dieses Interview zeigt aber auch, dass die klassischen Medien für diese Populisten eigentlich nur noch eine Bühne sind, beziehungsweise eine Produktionsstätte für ihre Botschaften. Also es geht gar nicht mehr darum, die Medien irgendwie zu nutzen, um aufzuklären oder sonst irgendwas oder tatsächlich in einen Diskurs einzutreten mit der Person, mit der man dann da sitzt, sondern diese Texte, diese Textbausteine, die da gesagt werden, die werden dann entsprechend nachher in Häppchen sortiert und über die eben wieder alternativen Medien, nämlich über die sozialen Medien auch vervielfältigt. Weil ja, und das ist eben auch ein Wesensmerkmal von Populismus, die Medien alle manipulativ sind und parteiisch. Sieht man ja auch leider Gottes inzwischen bei der CDU, die hackt ja auch ordentlich auf dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk rum, wo ich auch immer denke, Leute, ihr wisst doch, warum wir den mal eingeführt haben in Deutschland. Er war mal eine Garantie, dass eben nicht mehr eine Gleichschaltung stattfindet, dass eben nicht mehr die Machthaber sich entsprechend der Medien bedienen können und dann im Prinzip uns alle manipulieren können. Ich finde es wichtig, dass deshalb auch dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk unabhängig bleibt, dass er auch unsere Gelder kriegt, unsere GEZ-Gebühren, denn das ist in der Tat lebenswichtig, so blöd das klingt.
Ja, und nicht nur eben irgendwelche Machthaber können das gleichschalten, sondern wir haben ja jetzt schon den Fall, dass ganz viele Medien, wie zum Beispiel News, ne, aber gibt es auch noch weitere, einfach von sehr reichen Menschen bedient werden, die dann eben auch gewisse Interessen dann wieder haben, zum Beispiel wirtschaftliche Interessen und deswegen natürlich die Medien in eine gewisse Richtung drücken möchten und damit unter anderem auch die Politik unter Druck setzen können, weil es Meinungsbildung per Geldhahn ist im Grunde.
Genau, und wo du gerade News sagst, die haben ja tatsächlich, glaube ich, irgendwie so als Untertitel die Stimme der Mehrheit oder sowas, ne? Oder hier spricht die Mehrheit irgendwie was. Und das ist in der Tat auch immer wieder auffällig bei Populisten. Sie haben tatsächlich so eine Art Berufung auf den Common Sense. Also sie sagen, sie sprechen für die schweigende Mehrheit. Sie haben auch den gesunden Menschenverstand. Das ist ja im Übrigen auch, ne? So von wegen, ich bin gesund, du bist krank. Also es sind so viele manipulative Worte, die sie benutzen. Bestes Beispiel auch, wenn sie sagen, ja, der Mann von der Straße, ja, also als wüssten sie, was dieser Mann da ist. Oder auch, wenn wir über die einfache Hausfrau reden, die doch das und dies macht. Oder der hart arbeitende Mittelstand. Das sind alles Unterstellungen nach dem Motto, du weißt nicht, wie der hart arbeitende Mittelstand ist. Ich weiß das aber, weil es den Mittelstand auch so gibt.
Ja, und auch, weil sie ja dazugehören. Da haben wir ja auch wieder diese Distanz, ne? Bei der Tagesschau zum Beispiel, da wird sich ja von den Nachrichten und von die, die es betrifft, absolut distanziert. Das ist halt irgendwie so eine Person, also eine ausgebildete Person, ein Journalist, der da sitzt und der das dann irgendwie vorliest. Aber da wird ja auf keinen Fall irgendeine Verbindung irgendwo hingemacht, ne? Und bei News ist es natürlich so, da wird emotionalisiert und da wird eben gesagt, uns alle betrifft das und damit bezieht sich ja der Moderator auch immer mit ein.
Genau. Und selbst Silvio Berlusconi, der ja nun auch wirklich nicht ein einfacher Mensch auf der Straße war, sondern eben ein Milliardär mit diversen Skandalen, hat irgendwann mal gesagt, ich bin kein Politiker, ich kümmere mich nicht um Kritik, ich sage das, was die Leute denken. Und das ist auch immer, ne, dieses so von wegen, ja, die denken das alle und ich bin das Sprachrohr und dann auch immer dieses fast schon Opfer, dieser Opfermythos, ja, so jetzt hakt auf mir rum, ich halte das aber aus, weil ich ein großes Kreuz habe, weil ich entsprechend für den kleinen Mann mich hier engagiere und der soll das dann im Idealfall, der kleine Mann, das dann entsprechend auch wertschätzen und ihn natürlich dann auch wählen.
Genau, und das ist ja auch das Spannende eigentlich an der AfD, die dann immer gegen die Studierten hetzen und der Höcke ist Geschichtslehrer.
Ja, natürlich. Und das ist auch also du merkst ja schon, an vielen Stellen haben wir gerade schon so ein paar Irrationalitäten erwähnt und deshalb finde ich es auch immer so witzig, dass ausgerechnet der Populismus mit Fakten und mit Vernunft behoben werden soll. Und das ist völliger Käse. Also es geht im Populismus nicht um Fakten. Und Robert Habeck, der das ja immer versucht, ja, der immer auch sehr gefeiert wird dafür, dass er das entsprechend auch mal so alles so sehr sachlich sagt und dann hat er den zerlegt. Der tut in meinen Augen aber manchmal eben genau das nicht. Also er zerlegt zwar jemanden, aber damit ist eigentlich nur seine eh schon vorhandene Gefolgschaft quasi im Jubelmodus, weil sie sagen, ja endlich. Ne? Aber ich glaube, die Menschen, die er auch erreichen muss, um zum Beispiel auch Gesellschaftspolitik zu machen, die wird er damit eher vom Kopf stoßen. Und dann wundert man sich, dass die Leute sagen, dass die Grünen so abgehoben seien und auch so bevormundend seien. Klar, wenn du immer als Oberlehrer auftrittst, dann wird es halt auch schwierig. Und deshalb wäre auch hier wichtig, dass er in den Populismus geht, obwohl er selbst auch eine Definition mal gebracht hat, die finde ich auch sehr passend und die zeigt eigentlich auch so ein bisschen das Problem des Populismus. Denn er sagte mal, der Populismus sucht sich die Themen, über die eine Gesellschaft streitet, überhöht den Konflikt, fetischisiert ihn und macht ihn damit lösungsunfähig. Der Populismus braucht die Unlösbarkeit vom Problem, damit er sagen kann, das Land geht zugrunde.
Ja, würde ich so unterschreiben im Grunde. Weil die AfD hat ja selbst auch gesagt, je schlechter es Deutschland geht, desto besser geht es uns.
Genau. Und damit haben sie eigentlich bestätigt, dass sie eigentlich nur den Populismus nach vorne treiben wollen. Jetzt kann man noch unterscheiden zwischen rechten Populismus, linken Populismus und autoritären Populismus. Ich will das jetzt gar nicht im Einzelfall tun, weil da gibt es auch diverse Herleitungen. Es soll aber nur zeigen, Populismus ist nicht nur was für Rechte, sondern das können genauso gut auch Linke, die dann vermeintlich hehrere Ziele haben. Weil man muss ja auch sagen, bei dem rechten Populismus geht es in der Regel immer eher darum, dass Leute ausgeschlossen werden, zum Beispiel von einer Gesellschaft. Und bei dem linken Populismus geht es ja vielleicht eher darum, dass sie Menschen, die ausgeschlossen sind, in die Mitte kriegen wollen. Also sprich dieses Thema soziale Gerechtigkeit, Einkommenverteilung und so weiter. Da geht es ja eher darum, dass man versucht, integrierend zu wirken.
Aber jetzt allein schon beim Thema Wärmepumpe und wie könnte man da mal einen guten Populismus rausmachen, ne? Als dann die CDU immer mehr draufgehackt hat, von wegen die Grünen sind die Verbotspartei und die wollen euch die Wärmepumpe rausreißen und Ölheizungen verbieten, hätte man da nicht antworten können mit Verbotspartei CDU will die Wärmepumpen verhindern?
Ja, natürlich. Also ich finde ja also die Art und Weise, wie da versucht wird, wenn da was Populistisches im Raum steht, dann irgendwie mit Fakten, Zahlen und Quellen zu kommen. Ich meine, das haben wir doch schon spätestens in der Corona-Zeit gemerkt, dass das nichts bringt.
Ja, weil die Grünen dann halt auch mal sagen, aber das stimmt doch gar nicht.
Ja, es ist immer so dieses, ich weiß es besser und ich bin aber jetzt auch total erschrocken, dass jemand das nicht versteht und mich da auch überhaupt nicht zu Wort kommen lässt oder meine klugen Gedankengänge dann auch nicht respektiert. Nee, das ist aber auch eben manchmal einfach nicht gewünscht. Das muss man auch ganz klar so sagen.
Na, ärgern Sie schon, dass Sie diesen Podcast eingeschaltet haben? Hälfte des Podcasts ist geschafft. Sie haben ja den Podcast eingeschaltet, nicht ich.
Und dann kommen wir jetzt zu dem Buch Triggerpunkte, was wir schon entsprechend erwähnt haben. Untertitel Konsens und Konflikt in der Gegenwartsgesellschaft.
Das Buch, das hast du ja quer gelesen für uns und wirst uns jetzt gleich ein paar Weisheiten daraus präsentieren. Da geht es ja unter anderem darum, dass man das Gefühl hat, die Gesellschaft wird immer mehr gespalten. Ne? Und die sehr schlauen Menschen, die dieses Buch geschrieben haben, haben ja da verschiedene Punkte ausgemacht, also Themen genauer gesagt, die uns richtig hart triggern können, wo eben dann auf einmal der Konsens nicht mehr möglich ist. Habe ich das richtig verstanden?
Ja und nein, weil sie haben tatsächlich, also der Grundtenor ist, dass diese Gesellschaft gar nicht so gespalten ist, wie es immer wirkt. Ja, also sie haben da ganz am Anfang des Buches ein Kamel versus einem Dromedar so dargestellt und haben quasi gesagt, das Dromedar ist ja das mit dem einen Höcker und in der Wahrnehmung denken immer, unsere Gesellschaft ist eher ein Kamel, also mit zwei Höckern. Ja, also dass quasi in der Mitte irgendwo eine Spalte ist und sich die Lager auf zwei Höcker konzentrieren und die sich dann gegenseitig bekriegen. Die haben festgestellt, wir sind eigentlich ein Dromedar als Gesellschaft. Wir haben natürlich in einigen Themen wirklich Ramba und Zamba und, sag ich mal, clevere Leute wissen genau, diese Triggerpunkte bei uns zu reizen. Aber eigentlich sind wir doch noch immer relativ konstant. Das Buch hat auch relativ viel Aufmerksamkeit im Politikbetrieb bekommen. Ich glaube, sogar bis zum Bundespräsidenten sind die vorgeladen worden. Und ich befürchte auch fast so ein bisschen, dass die Leute dann, als sie das dann hörten, ach ja gut, dann geht's ja doch noch, wir sind ja doch noch im Grunde gut und haben ja noch irgendwie so einen gemeinsamen Kern, dass dann vielleicht auch einige gesagt haben, naja gut, da müssen wir uns ja da gar nicht dran machen. Aber ich möchte davor warnen, das jetzt als Status quo zu sehen, der sich ewig fortsetzt. Also ich glaube, wenn wir da nicht aufpassen, ich meine, Amerika war auch nicht immer so, wie es jetzt ist. Also da würde ich definitiv sagen, da sind inzwischen Höcker. Also und zwar die von einem Kamel. Im Übrigen fällt mir gerade auf Höcker und Höcke. Ne? Ist auch irgendwie aber das ist ein anderes Thema.
Was wir da ja auch immer vergessen, ne? wie eigentlich in jedem anderen Bereich, ob es jetzt irgendwie bei einem Job ist, den wir beide machen oder eben jetzt das hier, wir vergessen immer die Psychologie. Also selbst wenn wir sagen, faktisch ist diese Spaltung noch nicht zu messen in Deutschland, vergessen wir ja immer wieder, dass die Leute das aber vorgelebt bekommen, dass es so ist. Und dass es denen so vorkommt. Und das zermürbt ja viele.
Eben, und das ist auch so ein bisschen die Kritik oder meine Kritik an dem Buch, dass ich so denke, die haben sich natürlich soziologisch da dran gewagt und das ist ja auch völlig legitim und die haben natürlich auch entsprechend ihre Perspektive auf das Thema. Aber ich glaube, also spätestens die Dynamiken von den sozialen Kanälen, vor allen Dingen auch jetzt die Frage, wie gehen wir künftig mit KI um und so weiter, Die können nochmal diese Erkenntnisse, die für mich halt wirklich nur eine Status quo, eine Momentaufnahme sind, nochmal ganz neu durcheinander wirbeln. Aber wie gesagt, ist eine These, ist natürlich auch nur meine Sicht auf dieses Thema. Aber fangen wir mal mit der ersten Arena an, die Sie ausgemacht haben. Sie haben diese sogenannte Oben-Unten-Arena benannt. Ist ja schon klar, ne? Es geht um die da oben, wir hier unten. Im Wesentlichen kann man, wenn man das auf den politischen Raum bezieht, sagen, da kämpft quasi dann die Linke gegen die FDP. Ja? Also es geht immer so um die Arbeiter versus die Reichen. Ne? Und dann sind natürlich so Triggerthemen wunderbar, wenn es zum Beispiel darum geht, da ist jemand in unverschuldeter Armut. Ja, oder in unverdientem Reichtum, ne? Also genau das Umgekehrte. Ganz konkret, wenn jetzt, sag ich mal, eine Kassiererin einen Bon für Wertgut dann irgendwie einlöst, der gar nicht ihr gehört und dafür dann entsprechend gefeuert wird. Ja, das ist zum Beispiel sowas von wegen, oh Gott, kann doch nicht sein, ne? Die da oben sind quasi die Steuern hinterziehen und jetzt wird hier für einen Wertbon jemand gefeuert. Also das ist so ein klassisches Thema. Genauso auch Sozialbetrug, also genau dieses Thema Hartz IV, ne, da wird ja auch, das wird ja hochstilisiert, als wäre das irgendwie, wer weiß, wie schlimm in Deutschland. Dabei ist natürlich das Thema Steuerhinterziehung ungleich größer. Ich habe das neulich mal mit einem schönen Vergleich gesehen. Wenn man das mal runterrechnet auf jeden Deutschen, dann haben wir den Schaden, der durch Hartz IV-Betrug entsteht, dann macht der genau 1 Euro pro Person aus in Deutschland. Wenn du den Schaden aber, der durch Steuerhinterziehung entsteht, mal auf Personen runterrechnest in Deutschland, dann hat jede Person dadurch einen Schaden von 1.250 Euro im Jahr. So, das mal so ins Verhältnis gesetzt.
Aber ist das nicht in der Oben-Unten-Arena vollkommen absurd eigentlich? Weil, wenn wir jetzt mal gerade über Hartz IV sprechen, also wir verstehen uns ja immer alle als die da unten, die gegen die da oben wettern. Ne? Die da oben sind ja alle doof. Aber wenn es um Hartz IV geht, dann sind ja die da unten offensichtlich auf einmal doof und die da oben dürfen alle wegkommen mit ihrem Steuerbetrug.
Absolut. Also die auch da wieder, es geht nicht um Logik. Ne? Es sind einfach Emotionen im Spiel. Es ist vor allen Dingen auch immer wieder dieses Versprechen, dass man es irgendwann vielleicht auch schafft, nach da oben zu kommen. Wobei ich auch immer wieder sage, Leute, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr mal Millionär werdet, ist ungleich geringer, als dass ihr mal irgendwann Anspruch auf Hartz IV habt, weil die Wahrscheinlichkeit, da abzurutschen, ist deutlich, deutlich größer. Und deshalb, wie gesagt, es ist mit Vernunft nicht zu erklären, aber, und das ist eben auch das Spannende an diesem Buch, die Autoren geben auch ein paar Lösungsvorschläge. Sie sagen zum Beispiel, dass mehr in Sozialpolitik investiert werden müsste dafür. Es müsste auch eine gesicherte Daseinsvorsorge her. Die Tarifpolitik muss ansprechend sein. Und auch die Umverteilung muss erfolgen. Aber da sieht man natürlich auch wieder, alles in der Theorie gut, aber praktisch, spätestens da springt ja dann die FDP aus dem Fenster und sagt, Moment mal, so geht's aber nicht. Auch da sieht man eben, es leben Leute ganz gut davon, dass wir weiter in diesen Arenen uns auf die Rübe hauen, weil eben dieser Populismus ja dann doch irgendwie auch Parteien ernährt. Kommen wir zur nächsten Arena. Das ist die sogenannte Innen-Außen-Arena. Und in der Tat geht es hier natürlich um das Thema Migration, ja, also die Frage, wie durchlässig ist eine Gesellschaft. Hier kann man so als politische Außenpole sehen, auf der einen Seite die Grünen, auf der anderen Seite die AfD, ja, die quasi so ein bisschen so die ganze Range darstellen. Und klar, und hier geht es dann um dieses ganze Thema, wer hat denn jetzt eigentlich welchen Anspruch, ne? Also diese Anspruchskonkurrenz. Auch ein Kontrollverlust, oh Gott, wenn die jetzt alle kommen, ne, und diese Überlastung und die Vordrängler, das ist natürlich alles total übertrieben und wir haben ja 1000 Beispiele schon erfahren, wie Populisten das auch ausschlachten, dieses Thema. Im Übrigen ist das auch ein sehr, sehr dankbares Thema, weil du wirst Migration nie lösen, weil es wird immer egal, selbst wenn wir jetzt mit Herrn Spahn mal für einen Moment übereinkommen und sagen, okay, wir machen jetzt mal die Grenzen zu und haben keine Migration mehr, dann hast du ja immer noch Migranten im Land. Und die AfD wird dann immer noch wieder dieses Thema nehmen halt und als nächstes dann irgendwie da noch irgendwelche Messerattacken oder sonst was fingieren, um das entsprechend auch da wieder zu emotionalisieren.
Ja, und spannend finde ich, dass ich gerade festgestellt habe, bei dieser Innen-Außen-Arena zum Thema Migration begebe ich mich immer in die Oben-Unten-Arena, weil ich es dann so ekelhaft finde von Leuten, denen es sehr gut geht, dass sie dann nach unten treten.
Genau, also diese Arenen sind ja auch für sich genommen erstmal nur einzeln betrachtet, aber sie wirken natürlich ja miteinander auch. Also zum Beispiel das Thema Sylt, ne, wo da die Gesänge waren. Das ist ja auf vielerlei Ebenen eine unterschiedliche Arena. Also das ist zum einen dieses Oben-Unten, das waren irgendwie vermeintlich die reichen Schnösel. Ne. Das ist aber natürlich auch das Thema Innen-Außen, denn da wurde natürlich entsprechend gehetzt. Und so ist, sag ich mal, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Thema richtig hochpoppt im populistischen Sinne, natürlich dann größer, wenn du möglichst viele dieser Arenen in diesem Thema vereint hast.
Ja. Ja, müssen wir uns nochmal einen Schlachtplan ausdenken und die ganzen Arenen bespielen.
Ja, das ist also, wenn man die Arenen einmal beherrscht, dann kannst du damit wunderbar arbeiten. Auch hier in der Innen-Außen-Arena gibt es mögliche Befriedungsformeln. Zum einen wäre das die gesteuerte Migration, wobei man, wie gesagt, auch sagen muss, was ist daran gesteuert oder was kann man da überhaupt steuern? Dann, und das ist auch sehr, sehr wichtig, das sage ich ja immer, ich sage ja immer, wir haben kein Migrationsproblem, sondern wir haben ein Integrationsproblem und wir sollten viel mehr Geld in Integration investieren. Das ist vor allem für uns als Gesellschaft nachhaltiger, als wenn wir irgendwelchen Drittstaaten Milliarden überweisen, damit die Geflüchtete aufnehmen von uns.
Aber so viel anstrengender, weil dann müssen wir hier selbst was machen und dann sind wir sogar selbst schuld, wenn es nicht funktioniert.
Das ist in der Tat so und wir sollten uns dann aber auch mal als Gesellschaft überlegen, können wir das eigentlich mit unserem Humanitarismus noch vereinen, was da jetzt gerade so passiert? Ich habe jetzt ja, glaube gestern oder so wieder Bilder gesehen von Frontex, glaube ich, ne, die auf dem offenen Meer dann Menschen, also Geflüchtete, die sie dann aufgelesen haben, dann über Bord werfen und dann ertrinken lassen, teilweise gefesselt. Also
Wahnsinn. Ja, heute war ein Video von der libyschen Küstenwache, glaube ich, oder was, die dann zu so einem Schiff, was viele Migranten gerettet hat, hingefahren ist und hat gesagt, übergeben Sie uns die. Und dann hast du so einen Funkspruch zuhören können, wie der Kapitän von diesem Schiff mit irgendwem anders geredet hat, der dann meinte, bitte übergib die nicht, weil die werden dann entweder getötet oder gefoltert oder sonst was. Und der Kapitän hat auch gesagt, ja, aber sonst wird meine ganze Crew ins Gefängnis geworfen. Was mache ich denn jetzt? Und der konnte halt am Ende nicht anders, als die zu übergeben, weil ihm die Hände gebunden werden. Und dann habe ich auch wieder an die EU gedacht, die Geflüchtete, ja, also bezahlt, damit Geflüchtete in der Wüste ausgesetzt werden. Also es ist unfassbar.
Ja, aber genau diese Innen-Außen-Arena, die kannst du bis ins Unendliche spielen, weil du wirst immer damit emotionalisieren. Und ein Video von einem Messerattentat kurz vor der EU-Wahl, das ist stärker als sämtliche Argumente, die du im Vorfeld in irgendwelchen Wahlveranstaltungen gebracht hast zum Thema, warum EU wichtig ist. Ja, also dieses eine Video kann alles kaputt machen.
Genau, weil halt es dann in dem Moment um den eigenen Arsch einfach geht. Ja.
Genau.
Millionen Menschen laufen Gefahr, nicht bei uns zu arbeiten. Sonderfolge Populismus und deswegen wird unsere allererste Werbepause eben auch so ein bisschen populistisch gestaltet. Werbepause in eigener Sache, denn wir suchen für unsere Agentur Blaulicht ganz dringend jemanden, der auf 520 Euro Basis arbeiten und uns ein bisschen unterstützen will. Und vor allem in Sachen Orga. Wer interessiert ist in einer sehr beliebten, bekannten, erfolgreichen, die erfolgreichste Agentur der Welt, naja, das ist messbar, das kann ich jetzt natürlich nicht populistisch behaupten, aber auf jeden Fall eine sehr nette Agentur, sehr erfolgreich auch weiterhin und man kann sehr viel lernen. Also wer möchte da arbeiten, der kann sich gerne melden per E-Mail an info@agentur-blaulicht.de.
Nächste Arena, die Wir-gegen-Sie-Arena. Das ist im Prinzip so das, was man auch wieder zwischen Grünen und AfD verorten kann als Pole. Und da geht es im Wesentlichen um Political Correctness, also alles das, was so an Vorgaben von oben kommt. Also auch da wieder dieses oben, unten. Ja, in der Regel sieht man das dann so als sprachpolitischen Eingriff. Zum Beispiel das ganze Thema Gendern fällt darunter. Ja, also man möchte dann irgendwie etwas, was die anderen eben nicht möchten. Und dann wird das eine, was man selber macht, als normal und das, was die anderen machen, natürlich als unnormal wahrgenommen. Ist natürlich sehr, sehr schwierig, dagegen vorzugehen. Vor allen Dingen, weil man immer irgendwie dann das Gefühl hat, die haben Sonderrechte. Ja, wobei dieses Sonderrechte-Gefühl, also ich meine, seitdem es Menschen gibt, gibt es Sonderrechte, weil die einen haben das mehr oder können das besser. Jemand, der an der Ampel steht, wo eben keine Ampel ist und einfach rüber möchte, der ist dann im Vorteil, wenn er rechts steht. Also dann ist er rechts vor links. Also es gibt immer irgendwelche Sonderrechte, wenn Menschen miteinander in Beziehung treten. Aber das kannst du natürlich überhöhen, fetischisieren und dann kommst du eigentlich aus der Nummer auch nicht mehr raus, aus der Arena. Da könnte man natürlich jetzt auch da wieder mögliche Befriedungsformel, eine Verrechtlichung von Gleichstellung inklusive Anerkennungspolitik machen. Aber das ist natürlich auch sehr müßig, weil entsprechend natürlich die Gegenseite dagegen schießt.
Ja, in der Tat, Kulturkampf wird ja immer schwieriger und auch in erster Linie aber von rechts befeuert, ne? Also ich habe immer das Gefühl, dieses Rechts-Links nervt mich ja sowieso, weil links ist für mich übrigens nicht SPD, ne? Ja. Also das ist für mich ziemlich die Mitte. Deswegen kann ich jetzt noch nicht mal sagen links eigentlich, aber naja, also ich habe das Gefühl, links sagt immer Kulturkampf mir eigentlich egal, außer du gehst sehr weit nach links. Und rechts, aber wo auch gerade der Ton angegeben wird, die wollen dir ja tatsächlich viele Sachen verbieten. Also ich meine, denken wir mal an Söder und das Genderverbot. Das trägt den ja jetzt gefühlt schon durch 100 Jahre. Ich weiß nicht, ob er den nächsten Wahlkampf damit vielleicht auch noch bestreiten wird, obwohl das ja nie gesagt wurde, dass irgendjemand dir Gendern aufzwingen will. Aber das Verbot wurde dir jetzt natürlich aufgezwungen. Ne?
Genau, und das ist eben wieder diese methodische Überhöhung eines Nicht-Gesagten, aber es wird halt eben so überhöht, dass es plötzlich wie ein Absolutheitsanspruch gilt.
Genau, oder wenn wir jetzt Allgemeinkulturen auch angehen, dann haben wir jetzt momentan ganz viele Bilder aus Mekka, wo ja so viele Hitzetote gerade sind, weil die knapp 52 Grad im Schatten haben. Das muss man sich mal überlegen. Ne? Mhm. Und anstatt, dass die Grünen da jetzt mal draufspringen und sagen, boah, krass, Klimakrise, weil typisches Klimathema, kriegst du lauter Kommentare im Internet und auch einzelne Politiker, die dann sowas schreiben wie, ja, ist ja schon, man muss ja schon einer sehr kranken Religion angehören, wenn man sich dahin begibt. Ne? Während ich mir dann denke, ey, in Deutschland reicht ein Fußballspiel und alle gehen ins Stadion bei 52 Grad im Schatten. Einfach nur, weil man sich doch denkt, ja, wird vielleicht nicht so schlimm und wir haben da jetzt Karten und ne? Also das ist, es wird alles zu so einer Kulturidentität direkt ausgebaut.
Absolut, aber deshalb sind die Grünen da auch nicht drauf angegangen, glaube ich, weil erstens Mekka, ne, Islamismus, da hat man auch gleich schon wieder das Thema. Also es sind ja alles so, die Themen sind ja leider nicht so eindimensional, wie man sie immer sich so wünscht, sondern an vielen Stellen muss man da halt einfach gucken. Aber ich weiß jetzt auch von der Natascha Strobel, die ja so durchaus im Radikalisierungs- und Extremismus-Forschungsgebiet arbeitet, die hat gesagt, inzwischen gibt es sogar Leute, gerade im rechten Bereich, die sagen, ach, also das mit dem Klimawandel ist gar nicht so schlecht, weil wir müssen halt einfach nur die Mauern entsprechend hochbauen und dann eben, salopp gesagt, einmal richtig durchheizen und dann werden die Leute da eben schon kaputt gehen. Ja, also das ist eine ganz neue Interpretation, wie die Rechten dann eventuell jetzt mit ihrer Form des Klimawandelleugnens, beziehungsweise jetzt ja dann, sie gestehen ihn dann ein, aber sie erkennen die Chance, die sich daraus ergibt.
Absolut, aber ich würde mal jetzt also hoffen und behaupten, dass diese extremen Gedanken hoffentlich noch nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Aber solche Rassismen ja durchaus, ne? Also dass man halt automatisch denkt, boah, Religion, müssen die da hinpilgern, wenn es so heiß ist, ist doch krank. Ich glaube, dass die Gedanken haben eben gerade ganz viele, wenn die solche Nachrichten sehen. Und lässt sich da nicht auch sagen für Deutschland, also wenn wir jetzt diese ganzen Arenen angucken, ne, oben, unten und außen, innen und so weiter, oder wir gegen die, dass wir uns eigentlich ständig freiwillig mit in diese Arena begeben, welche auch immer da gerade ausgewählt wird, aber die Themen, die werden grundsätzlich doch alle von rechts bestimmt gerade.
Genau, auch das Thema, also die vierte Arena und das ist auch die letzte Arena, die Heute-Morgen-Arena. Da ist im Prinzip auch wieder das Thema Klimawandel eigentlich Stichwortgeber, weil da geht es im Prinzip so ein bisschen um diese Frage, ja, mit welchem Tempo wollen wir eigentlich die Transformation vorantreiben? Ist dieses schnelle Tempo da nicht auch mit ungerechten Lasten verbunden? Ja, also müssen dann einige mehr Last tragen und warum muss ich denn mehr, wenn der nicht will und darf? Dann natürlich auch diese ökologische Bevormundung, also auch da sind die Grünen wieder quasi maßgeblich auf der einen Seite versus AfD auf der anderen.
Ja, und unsere Kinder müssen am Ende die Kosten tragen, wenn wir jetzt so viel investieren.
Ja, genau, eben. Das ist ja auch so eine Erzählung. Ja, umgekehrt müssen sie natürlich auch die Kosten übernehmen. Wenn wir jetzt nicht investieren, dann werden sie eben vor vollendete Tatsachen gesetzt. Aber das ist im Prinzip auch eine Arena, die eigentlich auch unmöglich ist zu lösen. Natürlich, es gäbe auch hier Befriedungsformeln, zum Beispiel eine soziale Flankierung der Transformation. Also man könnte über Kompensationen nachdenken oder irgendwie versuchen, die Lastenverteilung etwas fair zu machen. Viel auch vielleicht über öffentliches Eigentum regeln. Aber das ist natürlich auch ein Prozess, da muss man durch. Und wie du sagst, die Rechten sind in all diesen vier Arenen eigentlich ziemlich gut darin, da Störfeuer zu machen. Und wenn man sich all diese möglichen Befriedungsformeln einmal anschaut, denn das klang ja durchaus verständlich und das war ja irgendwie auch logisch, ne, nach dem Motto, wir müssen jetzt mal in Sozialpolitik investieren, wir müssen die extremen Fälle mal ein bisschen moderieren und dann vielleicht auch gucken, dass wir Lasten fairer verteilen und so weiter und so fort. da würde ich sagen, hey, nehmt das doch gleich als Politikauftrag. Aber, das ist eben auch das Phänomen, es gibt halt eben ganz, ganz viele, die das gar nicht wollen. Weil, wenn du diesen Populismus betreibst und dadurch natürlich auch irgendwie eine Art von Sinnstiftung für dich findest, dann hast du natürlich auch eine Kontrollfunktion. Nämlich du kannst gewisse Diskussionsarenen kontrollieren. Du kannst dich auch selbst aufwerten damit, weil du bist ja dann der, der das entsprechend perfekt stören kann. Du hast vielleicht sogar auch eine gewisse finanzielle Funktion. Es gibt ganz, ganz viele, die damit natürlich auch ganz viel Geld verdienen, das entsprechend populistisch betrieben wird. Ich erinnere nur an Thilo Sarrazin mit seinem Buch. Ich glaube, 2010 kam das ja auf den Markt. Deutschland schafft sich ab. Der ist ja danach oder mit diesem Buch Millionär geworden. Also es gibt viele, viele, sag ich mal, Störkräfte, die eigentlich diesen konstruktiven Ansatz, wie wir mit diesen Triggerpunkten und diesen Arenen umgehen, eigentlich torpedieren.
Und deswegen frustriert es mich ehrlich gesagt auch immer, wenn ich dann so Sachen höre wie, ja, aber kann dem Herrn Merz das mal jemand erklären oder dem Herrn Spahn oder dem Herrn Höcke oder wem auch immer? Oder warum verstehen die das denn nicht? Muss man denen das nochmal, vielleicht muss man nochmal einen Bürgerdialog veranstalten oder vielleicht muss man dann nochmal einen Brief schreiben oder eine Petition aufsetzen, damit die das verstehen. Die verstehen das längst. Die freuen sich doch einen Ast ab, dass die eben die Sachen so kontrollieren können, wie sie die kontrollieren können. Unter anderem eben auch, um ihre Lobbyisten zufriedenzustellen und so weiter. Ja, also ich glaube, viele unterschätzen immer noch, was diese Macht über oder diese Meinungshoheit mit einem machen kann.
Genau. Also dieses Machtthema ist natürlich auch irgendwie ein Thema, was gerade Politiker auch geil finden. Ja, und die Macht über Schlagzeilen zu haben, das ist für viele auch ein bisschen der Ritterschlag innerhalb ihrer Zunft, das muss man ja auch sagen. Ja, also da ist natürlich der Populismus, ich sagte ja anfangs, ne, Doping für das Streben nach Macht, da ist der natürlich besonders geeignet. Du kannst natürlich dich redlich mühen, so ähnlich wie im Fitnessstudio, ne, jede Woche dreimal hinlaufen und hoffen, dass irgendwann die Muckis kommen, oder du gibst dir halt das Doping und dann geht's viel schneller. Und wie man richtig dopt, da kann man natürlich bei der AfD abgucken. Die haben mal ein sehr schönes Zitat gebracht. Unsere Botschaften sollten mit 20% an Text und mit 80% an Bild veröffentlicht werden. Unser Wähler hat etwa das Hirn eines 14-Jährigen. Jetzt muss ich an dieser Stelle sagen, schon mal Entschuldigung an alle 14-Jährigen, dass wir euch mit der AfD in Verbindung bringen oder die AfD euch damit in Verbindung gebracht hat. Aber dieser Grundgedanke, dieses 20-80-Prinzip, ich glaube, das hat die Politik noch nicht ganz verstanden außerhalb der AfD.
Ja, und jetzt sehe ich gerade, wir haben es tatsächlich über Minute 40 drüber geschafft. Und ich habe ja am Anfang gesagt, Minute 40 wird dein Leben verändern. Ich könnte es jetzt auch einfach ignorieren, denn so funktioniert Populismus eben. Das ist jetzt ein spannendes Beispiel. Andererseits bin ich sicher, dass dieser Podcast absolut das Leben verändert hat. Weil wer will mir das Gegenteil beweisen, ne? Ich stelle jetzt einfach mal die Behauptung auf.
Ganz genau. Und jetzt kommen wir nämlich tatsächlich ab Minute etwas drüber 40 dann zu der Frage, wie können wir denn Populismus begegnen? Und in der Hinsicht stimmt sogar seine Vermutung, dass das vielleicht das Leben verändern wird. Weil natürlich können wir mit Gegenpopulismus arbeiten, wo sich viele auch erstmal immer sträuben und sagen, oh nee, ich will aber nicht. Und dieses Niveau, Herr Raschke, das hat damit erstmal gar nichts zu tun. Ich habe mal zwei, drei Beispiele mitgebracht, wo man in meinen Augen einfach nur vom Wording her sich was anderes überlegen könnte. Es gab mal ein Posting von der AfD im Netz, da stand so als quasi kleinere Überschrift, deutsche Schüler konvertieren aus Angst zum Islam. Und dann war die große Überschrift, wir wollen keinen Gottesstaat. Ja? Könnte Bild-Zeitung-Niveau sein, ja, oder ist vielleicht sogar auch da in Anleihe davon. Da habe ich mich damals gefragt, als das so dann rauskam, und auch das damals damit Korrektiv und Potsdam, warum hat nicht mal eine Partei in diesen sozialen Kanälen dann wie folgt geschrieben? Auch Deutsche haben Angst, dass sie gewaltsam aus unserem Land geschmissen werden. Wir wollen keine Deportation. Gleiche Plakativität, irgendwie nicht passiert. Anderes Beispiel, wieder AfD. Sie hatten dann mal gepostet, Ausverkauf Deutschland stoppen. Der deutsche Pass ist keine Ramschware. Na, da ging es ja dann um diese Frage, ne? Wer kriegt denn jetzt heute mittlerweile alles schon einen Pass? Warum nicht im Zuge dieser ganzen Putin-Affäre, die AfD ja hatte, Ausverkauf Doppelpunkt, Spionage gegen Deutschland stoppen. Unser Land darf nicht zur Ramschware für Putin werden.
Ich überlege gerade, ob ich nicht im Nachgang des Podcasts diese Dinger gestalte und dann irgendwie als Beitrag teile und dann kann man das verteilen.
Ja, ich glaube jetzt mal wirklich, man muss sich einfach wagen, die Dinge auch mal auf den Punkt zu bringen und wirklich mit einem Wording, und wie gesagt, hier bei den Beispielen, die ich bislang gebracht habe, war das ja wirklich eine 1:1 Wording, fast jedenfalls. Es ist möglich, will ich damit nur sagen. Ja, es emotionalisiert mindestens genauso. Man muss es sich einfach nur mal wagen.
Genau, ich hatte ja auch als jetzt Mallorca unter Wasser war, ist übrigens schon wieder unter Wasser, aber als jetzt hier dieser extreme Sturm auf Mallorca war und ganz viele Urlauber da ja gestrandet waren quasi oder nicht hinfliegen konnten oder nicht wegfliegen konnten oder was weiß ich, hatte ich das ja auch als Beispiel genommen in meiner Story, um mal zu sagen, warum machen die Grünen das nicht so? AfD gleich Sommerurlaub AD. Ne? Also von wegen, wer Grüne wählt, schützt Malle oder irgendwie sowas, hatte ich dann geschrieben. Und warum nicht sowas machen? Ne? Wäre im Grunde genau das Gleiche.
Genau. Und genau das muss man jetzt angehen. Also die Zeit, wo man jetzt irgendwie noch versucht, irgendwie mit gut reden und so weiter, die ist einfach vorbei. Also wir brauchen jetzt keine Faktenchecks mehr, wir brauchen auch keine Aufklärung mehr. Wir müssen jetzt einfach gucken, dass wir die Leute, und das ist ja auch so ein bisschen das Phänomen TikTok, ja, also wird ja auch überhöht in der Wirkung, glaube ich, aber das Phänomen von TikTok ist eben relativ kurz, relativ schnell zum Punkt zu kommen. Diese sogenannte Hook, also diese ersten paar Sekunden, die müssen knallen, dass die Leute dranbleiben. Und und jetzt können wir sagen, das ist aber scheiße, warum sind die alle so oberflächlich geworden, die Leute, warum reagieren die nicht mehr auf längere Texte? Ist jetzt halt so.
Genau, kann man blöd finden, aber kann man jetzt auch nicht ändern. Und auch meine Aufmerksamkeit spanne, ne? Ich meine, Literatur studiert, also ich sollte eigentlich gewohnt sein, lange Texte zu lesen, und dann arbeiten wir auch noch im Mediengeschäft und wir texten auch noch selber, und trotzdem, meine Aufmerksamkeitsspanne ist auch merklich zurückgegangen, weil man gewohnt ist, alles so schnell abzuarbeiten.
Ja, natürlich, man wäre ja auch quasi unmenschlich, wenn das nicht so wäre, weil das, was einem drumherum gereicht wird an Informationshappen und an Medienaufmerksamkeit, das ist ja genau auf diese 1:30 oder jetzt mittlerweile nur ein paar Sekunden zurechtgeeicht. Und irgendwann gewöhnen wir uns halt dran. Und wenn wir da nicht wieder in ein Training kommen und mal einen längeren Text lesen oder gar ein Buch, dann müssen wir uns da nicht wundern, dass dann so Sachen wie das Volk wird von den Eliten betrogen oder die Mainstream-Medien lügen alle. Ja, das sind einfach sehr verfangene Sätze.
Ja, und vielleicht noch ein letztes Beispiel, wie Populismus funktionieren kann. Da habe ich was mitgebracht, was zugegeben sehr hart überspitzt wird jetzt im Laufe meiner Darstellung. Ich habe schon überlegt, soll ich es überhaupt bringen oder nicht? Also Warnung schon mal hier, es geht um Kinder. Eigentlich ist die Nachricht nur in Anführungszeichen, jeden Tag sterben 2000 Kinder wegen schmutziger Luft weltweit. Ne? Ist auch keine neue Nachricht. Wir wissen eigentlich schon lange, dass die Luftverschmutzung vielen Leuten ein paar Jahre Leben kostet. Unter anderem sorgt das eben auch für Schlaganfälle und allerlei möglichen Belastungen eben. Jetzt ist diese Nachricht aber runtergebrochen, ist ja fast auch schon Populismus, auf Kinder. Die haben ja die Erwachsenen da komplett rausgenommen, obwohl die auch betroffen sind. Also man kann eigentlich sagen, diese Nachricht fast ist schon ein bisschen populistisch, ne? Weil man eben mit Kindern emotionalisieren wollte. So, und ein bisschen weiter unten stand dann, dass es natürlich auch befördert wird von der Klimakrise, weil sich dadurch ja alles nochmal zuspitzt. So, und auch Fehlgeburten unter anderem können dadurch ausgelöst werden. Jetzt könnte man das ja, wenn man richtig dreckig unterwegs ist, auch verbinden mit der CDU, die unbedingt am Verbrenner festhalten will. Und da ja auch sehr populistisch unterwegs ist, von wegen Verbrennerverbot, ne? So, und jetzt könnte man da ja, wenn man es erstmal harmlos machen möchte, sagen, CDU interessiert sich nicht für Kinder, ne?
Ja.
Wenn man es richtig ekelhaft machen will, dann kann man auch sagen, CDU sorgt für Fehlgeburten weltweit.
Aber genau in dieser Methodik funktioniert Populismus. Und das ist in der Tat, das ist das Bösartige an diesem Populismus, so wie du es gerade beschreibst. Ne? Das ist natürlich eine extreme Verkürzung und geht dann vielleicht auch manchmal schon in Richtung Rufschädigung. Obwohl, wie gesagt, bei der Partei ist das ja immer ein bisschen schwierig, da den Ruf genau zu definieren. Aber in der Tat, genau solche Mechanismen sind da möglich. Und ich glaube auch, also jetzt nicht so bösartig, aber ich glaube, man muss jetzt mal dazu übergehen, entsprechend die Boxhandschuhe auch anzuziehen, weil das Tempo geben inzwischen leider die anderen vor in den Arenen und wir müssen gucken, dass wir dagegenhalten. Im Übrigen vielleicht so zum Abschluss ein Beispiel aus Athen, wie die seinerzeit mit Populismus umgegangen sind, immerhin ja so die Geburtsstunde oder der Geburtsort der Demokratie. Und die hatten das sogenannte Scherbengericht. Das war ein Verfahren, eine Art Abstimmung der Volksversammlung, bei der ein unbeliebter Politiker für 10 Jahre aus Athen verbannt werden konnte. Unbeliebt heißt in dem Fall aber, dass er sehr, sehr beliebt war, weil er nämlich entsprechend sich populistisch, also sehr verfangend geäußert hat. Und das wollte man halt in Athen nicht, weil Demokratie war da eben die Gemeinschaft. Und wer sich da besonders hervorhebt, war halt dann damit unbeliebt. Und man musste eigentlich nur 6.000 Bürger finden, die seinen Namen von diesem Politiker auf eine Tonscherbe geritzt haben. Und deshalb das sogenannte Scherbengericht. Und ja, wenn man sich das überlegt, ne, also wenn man wieder mal zurück zur Gemeinschaft käme und weg von diesen Populisten à la Spahn, Merz und wie sie alle heißen, dann ja, könnte man vielleicht mal ein Scherbengericht in Deutschland einführen und ganz schnell alle, zum Beispiel Jens Spahn, auf diese Scherbe schreiben.
Genau, also ich glaube, wir sind jetzt im Grunde am Ende dieser Sonderfolge angekommen und es war jede Menge an Infos, auch vor allem von deiner Seite. Und ja, nochmal zu diesem CDU-Beispiel, was ich da jetzt gerade gebracht habe mit den Kindern. Ich habe überhaupt nicht vor, das in der Weise zu betreiben. Bin auch immer wieder froh, dass ich so gepolt bin, wie ich gepolt bin, dass ich nicht für die AfD solche Sachen mir ausdenke, weil das fällt mir doch relativ leicht. Aber genau, so muss es überhaupt nicht sein. Aber man muss durchaus in der Lage sein, mal ein bisschen plakativer jetzt unterwegs zu sein und so die Wahrheiten populistisch zu verbreiten. Klingt natürlich auch schon wieder populistisch, aber ich glaube, wir wissen alle, was damit gemeint ist.
Genau, der Begriff Wahrheit ist ein großes Feld, gerade im Populismus. Jeder hat ja da so seine eigene Wahrheit. Aber in der Tat, wir gehen ja immer davon aus, dass wir, die wir hier die Gemeinschaft sind, die Mehrheit, ja immer noch zumindest ein gewisses hehres, ein redliches Ziel haben, nämlich auf Basis unserer Demokratie und unserer Grundwerte und die Rechten eben da genau ja gegen angehen wollen. Das sieht man ja aktuell auch in Italien, wo eine Meloni jetzt an die Verfassung will und ganz krude Neuerungen einführt, dass zum Beispiel, selbst wenn du nicht die absolute Mehrheit hast, du trotzdem, wenn du gewonnen hast oder wenn du die relative Mehrheit hast, dann trotzdem die absolute hast. Also völlig krude, aber alles Beispiele, die zeigen, wie Rechtspopulisten arbeiten. Und deshalb sollte diese Folge eigentlich nur mal so einen Überblick geben, wie ihr A, Populismus erkennt und wie man B, auch dagegen vorgehen kann. Mehr Mut und ja, ein bisschen mehr Demokratie wagen.
Zündholz, der überschätzte Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Risse. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. Der Erkenntnisgewinn 0.